Der Predigttext für diesen Gottesdienst steht bei Lukas im 22. Kapitel ab Vers 47. Noch während Jesus jenes sagte, näherte sich eine Truppe. Judas, einer der Zwölf, ging an der Spitze. Er kam auf Jesus zu, um ihn zu küssen. Aber Jesus sagte zu ihm, Judas, willst du den Menschensohn wirklich mit einem Kuss verraten? Da verstanden seine Begleiter, was geschehen sollte. Sie fragten ihn, Herr, sollen wir mit dem Schwert zuschlagen? Und einer von ihnen schlug nach einem der Männer, die dem Hohepriester unterstanden. Er hieb ihm das rechte Ohr ab. Aber Jesus sagte, hört auf damit. Er berührte das Ohr und heilte den Mann. Dann wandte er sich an die Leute, die ihn festnehmen wollten, die führenden Priester, die Hauptmänner der Tempelwache und die Ratsältesten. Er sagte, mit Schwertern und Knüppeln seid ihr hier angerückt? Bin ich denn ein Verbrecher? Ich war täglich bei euch im Tempel, aber dort habt ihr keine Hand gegen mich erhoben. Doch jetzt ist eure Stunde gekommen und die Finsternis tritt ihre Herrschaft an. Soweit das Evangelium. Liebe Gemeinde, mir soll es heute um ein paar ganz praktische Glaubenslektionen für dich gehen, wie du im Alltag Jesus nachfolgen kannst. Das darfst du heute erwarten von dieser Predigt. Und ich will damit beginnen, auf die letzten 3 Jahre zurückzuschauen. Manchmal ist es ja momentan so, dass Leute, viele Rechtsversprechungen laufen gerade aus, man muss da und dort keine Maske mehr tragen, so nach dem Motto Corona-Pandemie, es läuft aus. Und da ist es eine gute Zeit, nach knapp 3 Jahren mal zurückzuschauen. Wie war denn diese Zeit? Was hat uns da bewegt und wie war es denn da? Nicht mit dem Gedanken, damit wir auf Leute schimpfen oder uns nochmal neu ärgern für das, was schwierig war. Sondern in dieser Zeit war es ja wichtig, gewisse Entscheidungen zu treffen. Du vielleicht für dich persönlich, wen treffe ich, wen besuche ich, wie mache ich denn das? Wie gehe ich mit den Regelungen um, die gerade rauskommen? Komme ich da überhaupt hinterher? Was ist gerade aktuell? Vielleicht musstest du auch selber für andere Leute Entscheidungen treffen. Wir in der Kirchgemeinde mussten das im Kirchenvorstand. Auch manche Leute auf Arbeit, die dann sagen, so versuchen wir das jetzt, wie kommen wir gut durch diese Zeit? Ich habe vielleicht Angestellte, wie verdienen wir mit diesem Geld? Mit den Sachen Geld, die wir produzieren. Und es waren wirklich eine Menge Entscheidungen zu treffen. Manchmal jede Woche neu. Selbst wenn man Weihnachten feiert. Das war herausfordernd. Und ich hatte eine Frage in dieser Zeit. Wo bekomme ich Orientierung her? Weil niemand konnte dir genau sagen, so machst du es jetzt richtig oder so falsch. Da hatte jeder so seine Meinung. Man war verunsichert. Und das war eine wichtige Frage. Wo bekomme ich Orientierung her? Eine Pandemie ist ja nicht was Alltägliches, wo du ein Handbuch hernimmst und sagst, die 3 Schritte muss ich gehen und dann muss ich das und das machen. Da komme ich persönlich gut durch. Da geht es mir gut, meiner Familie. Manches war unklar. Ich erinnere mich an ein Telefongespräch mit einer Frau, die ich am Hörer hatte, und da war es gerade schwierig für sie. Die hat sich über manches aufgeregt, was gerade so an Entscheidungen getroffen wurde. Die war auch selber mit manchem unzufrieden, wo man sagt, das würde ich gern tun, das kann ich gerade nicht, das fordert mich heraus. Und so ging das Gespräch hin und her. Vielleicht könnt ihr euch in manches selber hineinversetzen. Man kann manches nicht ändern, man ärgert sich darüber, über andere, aber auch über ihn selber. Und man ist da mittendrin. Und ich habe sie dann irgendwann gefragt, wo ist denn gerade dein Blick? Wo schaust denn du hin? Wo ist denn das, wo du Orientierung herbekommst? Ärgerst du dich über die oder die? Kannst du dir dann aussuchen, gegen welche Seite du warst oder was falsch war? Ist deine Orientierung, ist dein Fokus gerade auf Jesus? Es gibt Situationen, da können uns Menschen nicht helfen. Das ist einfach so. Ist dein Blick auf ihn? Oculi, meine Augen sehen stets auf den Herrn. Das ist der Titel für diesen Sonntag, für diesen Gottesdienst. Und es gibt da ja, sag ich mal, geistliche Übungen, wo wir das einüben, indem wir in der Bibel lesen, indem wir den Gottesdienst besuchen, das Abendmahl zu uns nehmen, indem wir beten, schärfen wir diesen Fokus. Und es hat einen guten Grund, dass wir das einüben, diesen Blick zu haben zu Gott, weil sein Blick auf uns so gütig und so liebevoll ist und voller Wahrheit. Weil wir dort Orientierung herkriegen. Jemand, der uns anschaut und sagt, ich sehe dich in deiner Situation. Ich sehe, wie es dir geht. Und ich will dir einen Schritt weiterhelfen, wie du jetzt weitergehen kannst, mitten da drin. Wo ist dein Fokus? Jetzt kommen wir zu dem, was ich gelesen habe, zu dem Verrat von Jesus im Garten Gethsemane. Da kommt Judas an, einer seiner besten und engsten Vertrauten, einer der Jünger. Und er kommt nicht allein, sondern er bringt Soldaten mit. Und er kommt ganz scheinheilig daher, geht auf Jesus zu und er küsst ihn. Und es ist der Kuss des Verrats. Und Jesus muss es aushalten. Eine menschliche Reaktion auf diesen Verrat. Dein bester Freund kommt zu dir, verrät dich, damit du ins Gefängnis kommst, wäre natürlich Rache, Wut und Zorn. Und das ist genau das, was die Jünger tun. Wir haben hier ein Schwert, Jesus, du hast gesagt, wir sollen kämpfen. Sollen wir jetzt reinschlagen? Und die warten, also sie stellen die Frage, aber sie warten gar nicht ab, sondern einer nimmt das Schwert und haut einem das Ohr ab. Das ist eine verständliche Reaktion auf diesen Verrat, auf diese Gemeinheit. Und Jesus stellt sich hin und sagt, hört auf damit. Schluss. Und die Reaktion von Jesus ist, dass er zu diesem Soldaten hingeht und ihn heilt. Das ist so, wie Jesus reagiert. Rache, Zorn und Wut, die haben ihren berechtigten Platz, okay? Und es ist ungerecht. Und Jesus sagt, spricht da nichts darüber, aber er sagt in der Situation, ich bin für dich da, ich heile dich. Wo kommt es her, dass Jesus so reagiert? Es hat mit der Vorgeschichte zu tun. Jesus kommt gerade aus dem Garten Gethsemane. Er hat auf den Knien gelegen und gebetet, in großer Finsternis. Der Schweiß war so groß wie Blutstropfen, kam es aus ihm heraus, hat diese Finsternis erlebt und hat mit Gott gerungen, gesagt, Herr, nicht mein Wille soll geschehen, sondern deiner. Ich will nicht diesen Kreuzweg gehen, aber wenn du das willst, ich beuge mich darunter. Jesus kommt gerade aus dem Gebet. Und deshalb kann er in dieser Gemeinheit des Judas so reagieren und sagen, ich heile meinen Gegner, meinen Feind. Unser Gebetsleben will trainiert sein. Ich weiß nicht, wer von euch ins Fitnessstudio geht und da unterwegs ist. Es gibt ja manchmal so Leute, die melden sich im Fitnessstudio an und sagen, ich bin da 10 Jahre dabei, die waren nie dort. Aber man hat immerhin so ein Ticket gekauft, dass man da dazugehört oder so eine Karte. Und da gibt es ja so Laufbänder, auf dem man trainieren kann. Vielleicht hast du auch eins zu Hause stehen, hast so einen Hobbykeller. Und wenn du auf so einem Laufband läufst zum Training, ist das ja ein bisschen irrsinnig, weil man kommt da ja nicht voran. Man geht da, steht dort und man kommt keinen Meter vorwärts und rennt und rennt und rennt da und schwitzt und so weiter. Ihr kennt das. Eigentlich sinnlos. Wenn man sagt, ich komme da ja gar nicht vom Fleck, ich sehe gar nicht. Ich könnte im Erzgebirge rumrennen und so, da würde ich mehr sehen, da hätte ich vielleicht noch was von Natur und du bist da in diesem Raum und es geht nicht voran. So, jetzt machen aber Leute so ein Laufbandtraining. Warum? Weil es natürlich Sinn macht, auch auf einem Laufband zu trainieren, weil es darum geht, Ausdauer zu trainieren, vielleicht Stress abzubauen. Vielleicht, wenn man in einem Fitnessstudio ist, um sich mit Leuten zu treffen, Gemeinschaft dort zu haben, da rennen noch mehr Leute auf Laufbändern rum und da kann ich treffen und das sind Freunde dann von dir. Und so macht Laufbandtraining Sinn. Was wäre jetzt, wenn, um das mal aufs Gebet zu übertragen, Gebet nicht nur dafür da ist, zu sagen, Herr, schenk mir das und in der Krise hilf mir und dann passiert es nicht und du fragst dich, ist Gebet gerade sinnlos? Was wäre, wenn Gebet dazu dient, dass wir Lernen, auf Gott zu schauen als allererstes, egal was bei rauskommt. Und dann natürlich auch lernen, auf seine Stimme zu hören in den Situationen, in denen wir drin sind. Dass sich durch Gebet unser Charakter bildet und verändert, wo wir sagen, ach, eigentlich so will ich nicht sein, das kriege ich immer nie hin und dann versuche ich es wieder und es passt nicht. Wenn Gebet dazu hilft. Und das in Kennenlernen ist, wie Gottes Stimme mich führt. Und natürlich brauche ich dafür Zeit. Beten darf ich lernen. Aber beten muss auch eine Priorität sein für mein Leben. Es wird so viele Dinge geben, die auch wichtig sind. Ich habe 4 Kinder, ich weiß, wovon ich spreche. Da hat immer jemand was ganz Wichtiges. Aber Gebet sollte eine Priorität sein. Ich sage dir, warum. Eine Kirche, die nicht betet, eine Kirche, die schläft, und da gehören ja auch Menschen dazu, kann dann, wenn sie in schwierige Situationen kommt, andere nur verletzen, andere in eine reinhauen oder vielleicht sagen, oh, es geht nur bergab, resignieren. So ist ja der Umstand, so ist die Situation. Oder wir schweigen. Eine Kirche, die betet, die hat Jesus im Blick. Und die erwartet alles, nicht von den Umständen, sondern alles von ihm und von seiner Kraft. Und Gott sagt ja, ich will zerbrochene Herzen heilen. Und genauso steht Jesus ja da. Er heilt das Ohr seines Gegners. Es ist der Wunsch Gottes zu heilen. Und Jesus zeigt das selbst in seiner Krisensituation. Ein zweites, es ist die Stunde der Finsternis. Jesus akzeptiert in diesem Moment, dass er festgenommen wird. Aber nicht, weil er resigniert und sagt, ich habe mich aufgegeben. Er weiß, dass jetzt dieser Leidensweg ihn ans Kreuz führen wird. Und warum kann er das akzeptieren in diesem Moment? Weil er diesen Satz im Kopf hat, Gott hat die Kontrolle. Selbst wenn mich jetzt ein paar Leute festnehmen, wenn ich von meinen Jüngern getrennt werde, aber der Vater hat es in der Hand. Ich weiß nicht, ob du schon mal in großes Gewitter reingekommen bist, wo wirklich so, also wirklich mit Blitz und Donner und vielleicht noch Hagel dazu und es ganz furchtbar, du denkst, jetzt geht es so förmlich die Welt unter, der Himmel verfinstert sich, ist ganz grau und du stehst da mittendrin und das ist natürlich angsteinflößend. Wenn du schon mal geflogen bist, weißt du, und dann war vielleicht auch so ähnlich, nicht gleich Gewitter, da war es schwierig mit dem Starten, aber es hat mindestens Regenwetter und so weiter gegeben und du startest mit dem Flugzeug und es ist unten ganz schlechtes Wetter und es kommt irgendwann der Punkt, das Flugzeug steigt nach oben, bis es eben über den Wolken ist und du siehst, ja, da unten sind Wolken, ach, hier oben Sonne scheint, hier sind keine Wolken. Das Wetter ist kurzfristig anders, aber die Sonne ist noch da, im Winter sag ich schon, im Dunkeln werden es Mond und Sterne. Nur weil es ein Gewitter gibt, heißt das nicht, dass die Sonne noch scheint. Nur weil es vielleicht in deinem Leben ein Tief gibt oder eine schwierige Situation, heißt es nicht, Gott hat es nicht im Griff. Er ist immer noch der gleiche und er ist immer noch da. Er hat die Kontrolle. Vielleicht auch, dass du sagst, Gott kann unmöglich in meinem Leben, in meiner Gemeinde wirken. Und doch kommen am Ende bei Gott auch durch solche Tiefen Größe und Herrlichkeit heraus. Schau dir das Leben von Jesus an. In dem Moment, wo er verraten wird, kannst du nur sagen, einer seiner jüngsten, seiner engsten Vertrauten, der verrät ihn. Hat er das nie vorher gewusst? Hätte er nie jemand anders nehmen können? Und am Ende blickst du auf das Leben von Jesus zurück und sagst, selbst jedes schlimmste Ereignis, was ihm widerfahren ist, zeigt die Größe und die Herrlichkeit Gottes. Wäre es nicht vielleicht möglich, dass du deiner Herausforderung irgendwann mal zurückblicken kannst und sagst, dasselbe, Gott hat daraus Gutes werden lassen. Das fühlt sich aber mitten im Gewitter nicht so an. Und deswegen braucht es diesen Blick, meine Augen sehen auf den Herrn, meine Augen schauen auf Jesus, auf den Herrn der Geschichte. Ich will zum Schluss kommen. Ich will es nicht ganz so groß machen wie Martin Luther King, der hatte auch einen Traum und hat in das Land hineingesprochen. Aber wie wäre es, einen Traum von einer betenden Kirche zu haben? Eine Kirche voll Heiligen Geistes und nicht menschlicher Machbarkeit. Was können wir nicht? Eine Kirche unerschöpflicher Stärke und Kraft, nicht menschlicher, endlicher Stärke und Kraft. Eine Kirche, die weise agiert und mit Verstand, da sie den Weg unterscheiden kann, den Jesus sie führt und was der Weg des Versuchers ist. Geprägt von einem Geist, der nicht Angst vor Menschen hat, sondern Ehrfurcht vor Gott. Jesaja 11 heißt es, auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Stärke, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Ich möchte mit uns beten. Vater im Himmel, wir danken dir dafür, dass du uns durch dunkle Täler hindurchführst, dass wir keine Angst haben brauchen, weil du da bist. Und danke selbst, dass du in deiner größten Not noch Menschen im Blick hast und sie heilst. Schenke uns den Blick auf dich und zeige uns, dass du gütig und liebevoll auf uns blickst, in allen Fragen, die wir haben. Amen.